Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik.
Herzlich willkommen, Felix Görg. Wir sprechen ganz viel über die Zukunft, weil du der Designer der Zukunft bist, und zwar in der Form von 360 Grad um dich herum. Ich finde das Konzept völlig genial, Musiktheater 360 Grad, kulturelle Teilhabe für Jugendliche in Brandenburg. Bin deswegen heute zu dir an die Musikakademie Rheinsberg gereist und bin völlig gespannt, was du mir hier über das wunderbare Schlosstheater und den Park und den Zugang zu Jugendlichen erzählen wirst. Denn das ist alles gar nicht so einfach. Wir kennen das. Wer auf dem Land groß geworden ist, weiß, auch wenn das Theater irgendwie nahe liegt, weil im nächsten oder übernächsten Dorf als Jugendlicher kommt man nicht so einfach dahin. Die Kammeroper strahlt aus in die hintersten Winkel der Umgebung von Rheinsberg. So kann man vielleicht anfangen. Lieber Felix, herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön, freue mich hier zu sein. Unser Projekt Musiktheater 360 Grad ist ein Ergebnis von langjährigen Sachen, die wir tun, wo wir merken, okay, da braucht es Bewegung in Brandenburg, da braucht es Angebot und einem wunderbaren Glücksfall, dass es nämlich ein tolles Vorgängerprojekt des Ensemble Quillos gibt, mit dem wir sehr eng verbunden sind. Und da war sozusagen die Frage, wie geht das weiter? Wie geht so ein Pilotprojekt, was 3 Jahre lief, wie kann man das in Strukturen überführen? Wie kann man sagen, okay, wir gehen weg von einer einmaligen Geschichte zu etwas, was auf Dauer ist? Wie kann man auch Wissen und Erfahrungen, die gesammelt wurden, sichern? Und so hat sich das ergeben, dass wir ein relativ großes Projekt der sozialen Teilhabe eigentlich schon mit den Mitteln der kulturellen Bildung machen konnten. Wir haben festgestellt, in unseren Beschäftigung mit Jugendlichen, gerade mit benachteiligten Jugendlichen, dass es ganz wichtig ist, nicht nur die Türen aufzumachen und sagen, kommt doch her zu uns, sondern ins Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe zu gehen und auch zu den Jugendlichen zu gehen und nicht zu sagen, wir sind hier und wir warten auf euch. Nee, da hat man sofort eine Hierarchie drin. In dem Projekt Musiktheater 360 Grad gehen wir zu den Jugendlichen. Wir haben Kooperationen mit Förderschulen, mit dem Schwerpunkt Lernen. Das sind Jugendliche, die jenseits der Mobilitätsfrage im ländlichen Raum Möglichkeiten brauchen, um ihre kreativen Potenziale zu zeigen. Ich will es immer versuchen, positiv darzustellen, weil es so wichtig ist, diesen Jugendlichen unter die Arme zu greifen und zu sagen, wir machen das zusammen, wir gehen den Weg zusammen. Und es gibt ein wundervolles Förderprogramm im Europäischen Sozialfonds, das heißt Stark vor Ort, was genau diesen Gedanken mitgeht, aber überhaupt nicht aus der Kultur kommt. Und wir haben es geschafft, sozusagen unsere Kulturkonzepte zu übersetzen in die soziale Arbeit und haben tatsächlich 3 Förderprojekte bekommen. Die sind immer landkreisbezogen und das ist in der Uckermark, Märkisch Oderland, in Ostprignitz-Ruppin. Und das heißt, wir gehen in diese Schulen, machen mit denen dort Musiktheater und dann kommen sie, die Jugendlichen, alle zu uns in die Musikakademie und dann produzieren wir hier wirklich ein Musiktheaterwerk mit den Jugendlichen selber.
Bevor wir tiefer einsteigen, zeige ich erst nochmal den Horizont auf. Wir sind hier in Rheinsberg, wo ein historisches Schlosstheater tatsächlich ist. Es ist ganz viel saniert worden, es ist wieder aufgebaut worden. Dennoch sind wir hier wirklich an einem Originalschauplatz eines Schlosstheaters aus dem 18. Jahrhundert. Das lässt einen ja vor Ehrfurcht schon erstarren eigentlich, wenn man das nur hört oder wenn man vielleicht Bilder davon sieht. Dazu gehört hier aber eine Musiktheaterakademie, an der große Gruppen, noch größere Gruppen wirklich hergebracht werden können, hier am wunderschönen Rheinsberger See residieren auch und dann im Haus arbeiten können. Und das ist ein wahnsinniger Pluspunkt, der viel zu wenig bekannt ist. Wenn wir jetzt an diese Orte gucken, von denen du sprichst, Ostprignitz, Neuruppin, für jemanden, der von weiter weg kommt, sind diese Orte nicht so richtig geläufig. Ich habe jetzt gerade die Anreise aus Berlin getan. Gute 2,5 Stunden war ich unterwegs, bin mit einem wunderbaren Plusbus über Land gereist tatsächlich. Und an Bord war auch eine zweite Klasse, die mit mir eingestiegen sind. In Neuruppin waren sie im Theater und haben da vielleicht ihr erstes Theatererlebnis überhaupt gehabt. 4 Grundschullehrerinnen mit an Bord, die Kinder betreut haben. Ihr macht es umgekehrt, du hast es eben schon gesagt, 360 Grad geht hin, also die 360 Grad von Rheinsberg aus gesehen, guckt einmal im Kreis um sich herum, wo können wir hingehen, wo sind Jugendliche überhaupt, die wir erreichen wollen. Diesen zweiten Punkt, benachteiligte Jugendliche, das gucken wir uns vielleicht später nochmal eher an, das ist so ein Unwort eigentlich, benachteiligt, da stimmen wir überein. Das gucken wir uns nochmal an, wie man das im Bewusstsein auch mal verändern könnte. Aber zunächst mal überhaupt Jugendliche erreichen mit auch noch sowas Furchtbarem wie Musiktheater. Da bin ich neugierig. Wie ist da euer erster Weg?
Wir haben herausgefunden, dass Musiktheater ein ganz wundervolles Medium ist, um Jugendliche abzuholen und zu begeistern, weil es so interdisziplinär ist, weil für jeden Jugendlichen was dabei ist, auf der Bühne, hinter der Bühne. Singen, Musik machen oder ein Programmheft schreiben, Beleuchtung machen oder tanzen. Also es ist wirklich, in jeder Funktion kann ein Jugendlicher aufgehen. Man kann auch immer wieder auf Funktionen verzichten, wenn keine Jugendlichen da sind, die halt dann was machen wollen, dann nimmt man halt was von der Stange und es funktioniert nur im Team. Man kann nicht alleine irgendwas durchpeitschen, das wird man scheitern. Und deswegen hat das einfach so unglaubliche Potenziale, ja, ohne Einstiegshürde gleich als Methode zu funktionieren. Musiktheater klingt immer nach Staatsoper, nach großer Inszenierung, aber wenn man das runterbricht, dann sind das einfach diese verschiedenen Kunstformen, die zusammenkommen, auf welcher Form auch immer. Und da gibt es inzwischen wundervolle Theaterpädagogen und theaterpädagogische Ansätze, die das halt auch sehr spielerisch angehen. Sehr, sehr den Ideen der Jugendlichen nachgehend, also dass man nicht denen ein Stück vorlegt und sagt, ihr macht jetzt das und das Musical oder wir versuchen jetzt eine Zauberflöte für Kinder zu machen, sondern dass die Stücke von den Kindern selber kommen, dass die Musik partizipativ komponiert wird mit den Kindern zusammen, dass die Texte erarbeitet werden, dass das dargestellt wird, was die Jugendlichen bewegt und die Jugendlichen sozusagen selbst als Künstler ernst zu nehmen und nicht nur als Ausführende von Ideen von Erwachsenen. Und das deklinieren wir im Moment ziemlich einfach und ziemlich standardmäßig durch die verschiedenen Leistungsebenen oder Erfahrungsebenen durch. Also wir haben ja mit der Bundesakademie für Jugendmusiktheater quasi das Exzellenzmodell, wo dann die Jugendlichen erreicht werden, die kurz vorm Studium sind. Und wir haben unser Abend mit Musiktheater 360 Grad oder mit einem morgen losgehenden Theaterclub für die Rheinsberger Jugendlichen etwas ganz für die ersten Schritte im Bereich mit Musiktheater. Und das, ich finde da diese Spannbreite mit genau der gleichen Methodik, also es geht immer ums Gleiche, finde ich total ein wundervolles, ergiebiges Fass für eine Bildungsarbeit mit Jugendlichen.
Wenn man hier ist, lässt man sich sofort einbinden. Wenn man in der gewohnten, nüchternen Schulklasse ist, ist das schwieriger. Man braucht, weiß ich nicht, Peers, die man vielleicht hinbringt, also junge Künstlerinnen und Künstler in dem Alter möglicherweise oder ein kleines bisschen älter, die sagen können, hey, das geht uns alle an. Wie geht ihr vor?
Wir machen 2 Dinge. Zum einen haben wir eine wundervolle Kooperation mit den Schulen. Die Schulen übernehmen weiterhin die Erziehungs- und Bildungsarbeit sozusagen des Schulkontextes. Und wir haben den Luxus, dass wir als Künstler quasi hinkommen und deswegen auch ganz auf Augenhöhe mit den Jugendlichen arbeiten können, weil wir müssen denen nicht sagen, jetzt geht's zum Mittagessen oder jetzt ist die nächste Stunde. Sondern dafür gibt es die Lehrer, die Sozialpädagogen, die immer noch im Raum sind, sondern wir können mit denen viel freier arbeiten und viel, ja, auch in gewisser Weise konsequenzlos. Ne? Die sind uns dann auch wieder los nach dem Projekt. Wir kommen dann im Jahr später wieder, aber wir sind nicht in deren Alltag eingebunden und dann entstehen ganz viel mehr Offenheiten und viel Möglichkeitsräume. Und ich kann auch nicht, wie sagt man, an der Stelle muss ich auch die Lehrkräfte an diesen Schulen mit Förderbedarf unglaublich wertschätzen. Die haben, was die eine für die Lehrkräfte, die ich kennenlernen durfte, die haben eine solche innige Beziehung mit den Schülern. Wirklich, sind so tolle Menschen, die ich da kennenlernen durfte. dass das wunderbar im Team funktioniert. Also man teilt sich so ein bisschen die Aufgaben auf. Und das Zweite ist, dass wir aus den Schulen rausgehen, in Sozialräume. Wir gehen quasi eine Viertelstunde mit den Schülern spazieren und sind dann in einem Jugendclub oder wir sind in Sozialräumen. Das sind einfach offene Räume, die tagsüber genutzt werden können. Und da sind wir dann ohne die Schulglocke. Weil die ist tatsächlich ganz prägend. Wenn man in der Schule einen Workshop macht, dann ist mit der Schulglocke, die halt klingelt, auch die Konzentration vorbei. Und das funktioniert nicht für einen kreativen Prozess. Den kannst du nicht auf 45 Minuten timen. Das sind Erfahrungen, die wir aus dem Vorgängerprojekt tatsächlich übernommen haben. Da dürfen wir davon profitieren, dass wir diese Konzepte einfach fortschreiben können.
Habt ihr ein konkretes Stück, mit dem ihr jeweils arbeitet? Oder ist das ein Stück, was an der Schule jeweils entsteht?
Genau, wir haben kein Stück, was wir vorgeben. Wir sind gerade im Prozess, ein Rahmenthema zu geben, weil die Idee ist es auch, wir sind jetzt in diesem Jahr, sind wir in 3 Schulen und die kommen in einer Bühnenwoche zusammen und machen dann ein Projekt, eine Theaterproduktion zusammen. Deswegen müssen wir so ein bisschen einen Rahmen geben, damit es nicht 3 ganz unterschiedliche Themen gibt, die dann nicht zusammenpassen. Aber die Idee ist es wirklich, den Jugendlichen auch die Möglichkeit der Gestaltung in diesem Bereich zu geben. Und unsere Dozenten sind so ausgewählt, dass sie das methodische Know-how haben, das dann mit den Jugendlichen umzusetzen. Da kommen dann nicht im Sinne von dem kanonischen Denken ein fertiges Meisterwerk bei rum. Aber das ist überhaupt nicht der Anspruch, überhaupt nicht das Ziel von dem Projekt. Sondern das Ziel des Projekts ist, kreative Potenziale der Jugendlichen zu entfalten. Und da viel freier zu denken in den Methoden der Community Music und so das anzuerkennen, was da für Ergebnisse passieren. Es wird am Ende eine Aufführung geben, aber das ist halt das Ergebnis des Prozesses und es geht nur um diesen Prozess.
Wir zeigen einen Moment, der sich kristallisiert hat aus unserem Workshop-Prozess. Wie übersetzt du das an Jugendliche? Für uns Erwachsene ist das sicher klar, man zeigt eine Momentaufnahme in einem Prozess. Wenn man aber Jugendlichen sagt, naja, wir zeigen dann nachher, was auch immer übrig geblieben ist, dann geht ja sofort die Luft raus. Also wie kann man das übersetzen?
Die Aufführung ist natürlich Teil des Prozesses. Es ist nicht das Ein und Alles. Das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen möchte. Es ist Teil des Prozesses, gehört natürlich damit dazu. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass den Jugendlichen das total bewusst ist, was eine Aufführung ist und wie man da hinkommt. Und es setzt solche Energien und Entschlussfreudigkeit frei in diesen Endprobenphasen, dass man immer erschlagen ist von dem, was dann passiert. Man fängt am Montag mit denen zu arbeiten und denkt sich, okay, wir haben irgendwie noch gar nichts, aber spätestens am Mittwoch, wenn dann übermorgen die Aufführung ist, wird das total konkret. Und es wird auch, es ist noch nie eine gescheiterte Aufführung. Bei diesen ganzen Jahren, die ich das jetzt mache, ist noch nie eine gescheiterte Aufführung bei rumgekommen, sondern deswegen würde ich auch so ein bisschen dieser Momentaufnahme widersprechen. Das ist immer der Ende eines Prozesses. Ja klar, das ist sozusagen das Ergebnis, was wir erarbeitet haben. Aber es ist sozusagen nicht das Ein und Alles.
Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Förderschulen und diesem verflixten Wort benachteiligte Jugendliche, Förderschule. Das setzt immer automatisch voraus, dass man stigmatisiert. Wie kann man das umgehen, gerade im künstlerischen Prozess? Man versucht es oftmals, dass man sagt, mit besonderen Bedürfnissen, mit besonderen Ansprüchen. Das ist aber irgendwie auch immer noch ein Stigma leid. Wie kann man davon weggehen und gleichzeitig aber, weil man ja nun mal Fördergelder sehr viel einfacher generieren kann, wenn man eine bestimmte Zielgruppe mitdenkt? Wie kann man das im gesellschaftlichen Bewusstsein verändern?
In dem Moment, in dem wir mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist es vollkommen egal, ob die benachteiligt sind oder nicht, ob die auf irgendwelche soziodemografischen Analysen in bestimmte Kategorien einzusortieren sind oder nicht. Da fällt auch dieses Wort nicht. Das ist auch vollkommen egal, weil wir nehmen das Kind, was uns gegenüber sitzt, nehmen wir ernst. Und jedes Kind hat Förderbedarfe, so ungefähr, weil es sich noch in der Entwicklung befindet. Jeder Jugendliche hat Förderbedarfe. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend ist, ist, dass wir die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, mobilisieren für die, die es am dringendsten brauchen. Also da nicht nach dem Recht des Stärkeren zu gehen und nicht zu gucken, wer hat, dem wird gegeben und wer sich selbst ertüchtigen kann, gratuliere, sondern dass wir gerade diesen Jugendlichen, sind wirklich schwerste Schicksale, und dass wir da sozusagen die Gelder, die existieren, die zur Förderung da sind, dahin auch einsetzen, ihnen zu helfen. Deswegen bin ich so froh über so europäische Förderprogramme, die halt das möglich machen und dass Politik nach Kategorien arbeiten muss, weil sie muss ja Bedarfe erkennen und muss sie Bedarfe benennen. Und das finde ich auch richtig. Deswegen, ich will mich gar nicht darauf einlassen, auf die Wortwahl. Ich habe selbst die Worte nicht. Das merke ich auch immer wieder. Nächste Woche machen wir in dem Projekt einen Workshop zu armutssensiblem Handeln und armutssensiblem Kommunizieren, weil ich habe diese Worte nicht. Mir stockt das dann immer. Ja, es geht darum, die Quellen zu finden, wo man die Werkzeuge bekommt, Sachen zu tun und dann halt auf die Jugendlichen zu übersetzen. Und ob die dann benachteiligt sind oder nicht, ist erstmal egal. Also im täglichen Tun hat das gar nichts zu tun. Es ist einfach das ressourcenorientiertes Arbeiten ist dann immer dieses, ja, das Wort, was man sozusagen wählt, was man vor sich hat, mit denen muss man arbeiten und mit dem kann man arbeiten. Und das ist halt ganz unterschiedlich.
Wenn ich Workshops mache, bin ich immer sehr froh, wenn irgendwo, ohne dass ich es konkret abfrage, von den Jugendlichen aber der Schlüsselsatz kommt: Mit klassischer Musik konnte ich vorher nichts anfangen. Jetzt ist das mir aber näher gekommen und jetzt mache ich das auch zu meiner. Ich stelle vielleicht nicht nur noch Klassik auf meine Playlist, aber so das eine oder andere finde ich jetzt schon ganz cool. Das Kontextualisieren von der Entstehung von klassischer Musik, Erarbeitung von klassischer Musik ist auch eine wichtige Sache. Wie passiert die bei euch? En passant? In der Hoffnung, dass hinterher eben auch solche Aussagen kommen? Macht ihr da was Gezieltes drauf? Gibt es vielleicht Häkchen auf der Liste der Förderer, die man irgendwie auch setzen muss?
Die Kategorie klassische Musik ist bei uns kein Thema. Ich würde auch sagen, wir machen keine Schublade auf, weil wir die sozusagen von der Entstehung, von der gemeinsamen Entstehung her denken. Wir haben einen wunderbaren musikalischen Leiter, der kommt aus dem Jazz, Einar Christoffersen, und wird auch digitale Musikproduktionsprozesse mit den Kindern und Jugendlichen angehen. Mir ist es methodisch sozusagen das Wichtigste, dass die Kinder lernen, selbst Musik zu machen, selbst mit Klanglichkeiten umzugehen. Was bedeutet das? Was schafft Emotionen? Was schafft Rhythmus? Was kann sich dadurch emotional bewegen? Ob das dann Klassik, Jazz, Pop, zeitgenössische Musik oder was auch immer, es ist irgendwo ein bisschen egal, sondern dieses Ernstnehmen des Klangs Musik, das ist, würde ich so sagen, ist mein Ziel. Und das schaffen wir, indem die Kinder und Jugendlichen das selber machen müssen. Und das würde ich so sagen, abhaken, nicht nur für die Musik, sondern halt auch für Kostüm, auch für Tanz, Choreografie, wir haben ja auch visuelles Gestalten, wir haben Videotechnik, diese ganzen, dass man das als kreative Techniken und nicht als Konsumeris, ja, mir fehlen da gerade die Worte, aber dass man das nicht nur konsumiert, sondern dass man wirklich aktiv damit umgehen kann und dass es auch aufgrund von dem Smartphone, was die ja alle haben, dass man da auch wirklich relativ schnell in eigenes Produzieren reinkommt. Und eine lustige Anekdote von dem Projekt vor 2 Jahren, der musikalische Leiter war ein Komponist, und am Ende dieser Projektwoche kam ein 14-Jähriger zu ihm und hat gesagt: Du, ich glaube, ich möchte auch Komponist werden. Darf ich bei dir mal ein Praktikum machen? Diese Vorbildfunktion, die diese Dozenten haben, ne, dieses Fenster aufzumachen in Welten, die ganz weit weg sind vom Alltag, für alle Menschen ist man oft weit weg von künstlerischen Prozessen, da in ein ganz nahes persönlichen Kontakt. Das sind ganz normale Menschen, diese Künstler. Das sind ganz normale Dozenten, ganz normale Lehrkräfte, mit denen man reden kann und mit denen man, die man als Vorbild haben kann, als Weg, wo ich selber für mich das entdecken kann, was auch ein Weg für mich sein kann. Und diese Türen aufzumachen, das wollen wir mit dem Projekt. Ich komme natürlich von außen. Natürlich sind wir ich gucke hier gerade in unserem Raum, wir sind ein privilegierter Kulturort. Wir sind Fremde. Und deswegen müssen wir uns auch als Menschen, die zu Gast sind, verhalten. Und da eine wertschätzende Verbindlichkeit reinzubringen und dieser Übersetzungsprozess, den wir als Kulturinstitution da auch leisten müssen, das ist eine ganz spannende Herausforderung. Und um nicht zu sagen jetzt, wir sind nicht die goldenen Ritter, die einreiten und alles lösen, überhaupt nicht, sondern wir sind ein ganz kleiner Puzzlestein, der versucht, einen Teil zu helfen oder zu helfen auch schon wieder, sondern mitzugestalten und damit auf den Weg zu geben. Und die tägliche Arbeit der Erzieher in den Wohngruppen und die Lehrkräfte und den Sozialpädagogen, dass wir versuchen, da mitzumachen und unseren Teil beizutragen. Aber das, man kann nicht genug wertschätzen, was sowohl von den Kindern und Jugendlichen, aber auch als von den ihnen umgebenden professionellen Kräften geleistet wird. Und das ist gerade für die kulturelle Bildung, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, wie man da sozusagen, wie wir als Kulturinstitution, als Bildungsinstitution da Antworten finden, um ein Angebot für alle zu haben.
Ist Berührung in diesem Projekt auch eine wichtige Sache? Also, dass man sagt, wenn dann hier Barockoper einstudiert wird oder aufgeführt wird, dann haben wir die Türen offen für diese Jugendlichen, oder müsste man die dann auch wieder herholen? Ist das dann zu kompliziert und zu weit gedacht?
Das ist logistisch, ist das Katastrophe. Das ist, also, ich will gar nicht davon anfangen. Wie sagen wir, es gibt Nachfolgebesprechungen, Nachfolgesysteme, aber da geht es vor allen Dingen wieder darum, dass wir in der Nachhaltigkeit in die Sozialräume der Kinder und Jugendlichen reingehen und gar nicht so arg, dass sie wieder an uns gebunden werden. Das ist so ein bisschen, das ist gar nicht Teil jetzt von dem Projekt, sondern dass wir spiegeln in die Wohngruppen, in die Sozialpartner vor Ort, dass künstlerische Prozesse bei den Kindern das und das bewegt haben und dass man darauf dann aufgreifend die Kinder stärken kann, ihre eigenen Wege, ihre Entscheidungen, Reflexionsprozesse weiterzugehen. Für die Einbindung jetzt in unsere Theaterprojekte hier vor Ort, die wir im Rahmen der Kammeroper, im Rahmen des Schlosstheaters haben, haben wir ganz andere Fördersysteme, gerade für die Region, was ich für Grundschulworkshops, wo wir dann hinter die Bühne Gespräche mit den Sängern machen oder ganz unterschiedliches an diesem Theaterclub, der jetzt morgen anfängt.
Du hast von einer europäischen Förderung gesprochen, das interessiert mich.
Es ist ein Projekt des Europäischen Sozialfonds, was ich kennengelernt habe, dass das sozusagen auf Bundeslandebene sehr unterschiedlich gehandhabt wird und die Programme sehr unterschiedlich ausgestaltet werden. Und in Brandenburg hat man sich vor ein paar Jahren auf ein Programm stark vor Ort geeinigt, was verschiedene Projekte in Brandenburg, was quasi gleichbedeutend ist mit ländlichem Raum, fördert, insbesondere auch mit Personalstellen, um Kindern und Jugendlichen, die von Armut bedroht sind, zu helfen. Und das war total spannend. Wir waren da vor 2 Wochen, waren wir auf einer Halbzeitkonferenz von diesem großen europäischen Förderprogramm und durften die anderen Projekte kennenlernen, mit welchen unterschiedlichsten Methoden die Einzelnen arbeiten. Und da in der Breite zu sehen, was alles eigentlich passiert, was ich überhaupt nicht mitbekomme, aber was sozusagen dann tatsächlich on the ground gemacht wird, in Kleinstprojekten vor Ort, in Begegnung mit den Bedarfen der Kinder und Jugendliche. Kleine Projekte, die aber vor Ort den Unterschied machen. Und das sichtbar zu machen, ist mir auch ein ganz großes Anliegen, dass das aufgrund europäischer Sozialförderung so passieren kann. Es ist ganz wichtig, dass wir von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung eine substanzielle Förderung bekommen, die auch dieses Thema Kultur nicht der Kultur wegen, sondern Kultur der sozialen Teilhabe wegen uns mit auf die Agenda gegeben haben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig im Selbstverständnis auch von so einer Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Das freut mich total, dass wir da zusammen auf den Weg gehen und so ein Projekt umsetzen können. Und als dritter großer Partner ist der Landespräventionsrat des Innenministeriums mit an Bord. Und wir sind ein Kulturprojekt. Also das in dieser Konstellation ergeben sich, glaube ich, ganz neue Daseinsbedingungen für kulturelle Bildung und ganz neue, auch eine Ernsthaftigkeit. Es ist nicht Spiel und Spaß. Es geht um Leben. Es geht um ganz, ganz echte, konkrete Dinge, die man auch ansprechen kann, die man sehen kann. Und dass da die kulturelle Bildung ernst genommen wird von den verschiedensten Playern, dass kulturelle Bildung einen Unterschied machen kann und dass auch das Vorgängerprojekt, die Werkstatt Quido, das gezeigt hat, dass es einen Unterschied macht. Da ist ja richtig Dampf dahinter. Das, glaube ich, ist eine ganz große Chance für Systeme, Kultur.
Übersetzt in den Untertitel dieses Podcasts, die Zukunft in klassischer Musik, bedeutet das ganz konkret, Musik hat eine unglaublich wichtige soziale Aufgabe auch. Und wir, die wir Musik lieben, müssen uns einer Verantwortung stellen, die wir damit haben.
Ja, und ich finde, Musik kann so viele Menschen und so viele Ideen zusammenbringen, ohne erstmal alles Mögliche ausdiskutieren zu müssen, ohne alle Probleme erstmal auf den Tisch kehren zu müssen, ohne sich zu einigen auf alles, sondern man kann einfach gemeinsam Prozesse gestalten. Und da bin ich ganz großer Fan von der modernen Community Music, die das ernst nimmt, diese musikalischen Prozesse jenseits der Exzellenz, jenseits der Hochleistung, sondern da Zukunft zu gestalten, durch das Mitnehmen, durch die Teilhabe, durch das Gemeinsame, das Partizipative, ist ein ganz spannender Ansatz für die Zukunft.
Dankeschön, Felix Görg, für diese unglaubliche Reise 360 Grad um das Schloss Rheinsberg. Und Schloss Rheinsberg spielt an dieser Stelle nicht so wirklich eine Rolle, weil es einfach nur der Stern ist, der so ein bisschen Energie nach außen gibt. Das ist auch wichtig.
Ja, da kommen wir zu diesem Ort, Musikakademie Rheinsberg, Musikkultur Rheinsberg, weil wir sind weit weg von vielem. Wir sind aber auch zwischen Berlin und Hamburg genau in der Mitte. Also, ne, man kann auch sagen, irgendwo sind wir dann doch verortet. Aber was wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Gäste, die zu uns kommen, wir haben ja auch ein kleines Hotel mit 42 Zimmern, man ist für hier verpflegt und man ist in Klausur. Man ist weg von Alltagsverpflichtungen, man ist auch irgendwo ein bisschen weit weg von Konsequenzen. Man darf hier mal was ausprobieren, man darf hier mal was riskieren, ohne dass gleich alle drauf gucken, das war aber nicht so gut. Die Musikakademie ist ein wundervoller Lernort, der zu neuem Wagen das ermöglicht. Und das ist, glaube ich, in der Tradition von Prinz Friedrich und Prinz Heinrich, ist das auch total dieser Ort Schloss Rheinsberg, wo man bisschen weiter weg ist von den Machtzentren der Welt, von der Realität auch. Ja, da durch den Schlosspark zu wandeln und auf neue Ideen zu kommen oder bei uns im Probenraum zu arbeiten und auf neue Ideen zu kommen, ist, glaube ich, ein ganz großer Gewinn von diesem, auch von diesem System Musikakademien. Es gibt in fast jedem Bundesland eine Musikakademie. Das wissen die meisten Musiker. Viele, die nicht professionell Musik machen, wissen das nicht. Vielleicht sind die einen oder anderen mit dem Schulchor, dem Schulorchester oder mal in so einer Musikakademie gewesen. Die gibt es überall in Deutschland. Das ist auch ein deutsches Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es sonst nicht auf der Welt, dass es wirklich ein System der Landesakademien und Bundesakademien gibt, wo man sich zurückziehen kann, wo man über Musik nachdenken kann, wo man üben kann, wo man feiern kann, zusammenkommen, was ein geselliger Ort irgendwo ist, weil man halt zusammen ist. Es gibt da nicht, oh Mist, ich habe um 14 Uhr noch einen Arzttermin. Nein, wenn du hier bist, hast du nicht noch einen Arzttermin, sondern du bist halt hier. Du bist mit Haut und Haaren hier.
Rheinsberg als musikalisch-sozialer Ort, aber auch natürlich als Bundesakademie, als Kompetenzort ist ganz wichtig. Wie gehen die beiden zusammen und sind eng verflochten oder müssen noch enger verflochten werden in der Zukunft?
Ja, ich glaube, da ist ganz großer methodische Wertschätzung dahinter, dass wir verschiedenste Ebenen über diese Methode Musiktheater für Kinder und Jugendliche zusammenführen. Auch in der Bundesakademie für Musiktheater sehen wir Musiktheater einfach natürlich nicht mehr als nur als Exzellenzort oder als Hort des kanonischen Musiktheaters, sondern als Ort, wo verschiedene Kompetenzen zusammen, wo soziale Kompetenzen, wo pädagogische Kompetenzen, wo künstlerische Kompetenzen zusammenkommen. Und wo wir Fachleute aus verschiedensten Ebenen und Betroffene aus verschiedensten Ebenen zusammenbringen können, die neue Ideen entwickeln und denen wir da auf dem Weg helfen, neue Projekte zu starten. Und das als Sammelsurium zu haben, als Kompetenzzentrum, als Kompetenzort, ist gerade im ländlichen Raum, glaube ich, eine wundervolle Sache.
Next Concert. Die Zukunft in klassischer Musik.